Diese Woche gibt es leider wieder 0 neue UnterstützerInnen. Danke an alle 383 aktiven Mitglieder, etwa an Oskar Obereder, Gerald Maresch, Maria Purzner und Sigrid Vondra. Die 4 unterstützen den Podcast schon seit November 2018 durchgehend. Vielen, vielen Dank für eure Treue. Mit 6 € im Monat könnt ihr auch auf erklärmir.at/support mit möglich machen, dass wir dieses Bildungsprojekt hier verwirklichen können. Vielen Dank. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es darum, wie ich Politiker werden kann und das erklärt uns Peter Grabner. Hallo.
Hallo, servus.
Hallo lieber Peter, danke, dass du da bist. Kannst du dich zu Beginn kurz vorstellen, bitte?
Ja, mein Name ist Peter Grabner. Mein Brotberuf ist, ich leite ein Institut am FH Campus Wien. Dieses Institut nennt sich Angewandte Politikwissenschaft. Wie bin ich zu dem gekommen? Ich bin seit 15 Jahren auf der FH und habe eigentlich begonnen, ich habe meine Thesis zum Thema Risikomanagement der Europäischen Investitionsbank geschrieben. Mhm. Und das war so ein Ergebnis, dass ich mich nie wirklich entscheiden konnte zwischen Wirtschaft und Politik. Und mich hat immer beides sehr interessiert. Und das war irgendwie so die Macht der Banken, auch der großen Banken, der zentralen Finanzinstitutionen. Das habe ich spannend gefunden, ist gerade auch momentan wieder ein großes Thema. Und habe mich mit dem beschäftigt und habe mich dann wirklich auf Risikomanagement spezialisiert. Habe dann auch eine Professur für Risikomanagement am FH Campus bekommen. Und parallel dazu hat mich ein Freund, der Geschäftsführer von der Wiener Bildung war, das ist der Wiener Teil des Rhein-Institutes, gefragt, der so wie ich sozusagen auch Reserveoffizier ist und wir haben einen sehr strukturierten und manchmal auch sehr anderen Anspruch an Führung und Management, an Klarheit, er hat mich gefragt, ob ich nicht auch so eine Art Management- und Führungsausbildung für die Wiener SPÖ aufsetzen will. Das habe ich dann gemacht. Das war auch da habe ich mich sehr intensiv mit dem Angebot der politischen Akademien in Österreich auseinandergesetzt. Was machen die eigentlich? Was ist deren gesetzlicher Auftrag? Was ist der Output? Wie werden die Leute rekrutiert? Was lernen die dort? Und was für mich, long story short, was für mich sozusagen jetzt nicht nur in der Betrachtung der Wiener Bildung, sondern auch in der anderen politischen Akademien, schockiert hat, ist, dass im Grunde das, was die dort lernen, die Studierenden, also die Teilnehmerinnen, in einem hohen Widerspruch ist falsch, aber dass da völlig andere Ansprüche sind als das, was von uns verlangt worden ist auf einer Universität in der Vorbereitung der Menschen auf Führungspositionen in Wirtschaftsunternehmen. Ja, weil wir haben uns damals das Institut für Risikomanagement und Sicherheitsmanagement, wir haben uns darauf spezialisiert, Führungskräfte für den professionellen Bereich, also den profitorientierten, aber auch den Verwaltungsbereich zu entwickeln. Und das sind Dinge wie Führungsverhalten, Managementsysteme, Projektmanagement, Prozessmanagement, auch wirklich Reflexionsthemen, was macht mein Führungsverhalten aus? Und vor allem auch, auf das habe ich mich spezialisiert in der Lehre, das Thema Komplexitätstheorie. Also dieses Wie, weil auch im Risikomanagement ist es so, dass man früher mit Annahmen gearbeitet hat und vermeintliche Zukünfte sehr konkret dargestellt hat. Aber je mehr ich mich damit beschäftigt habe, ist einfach, du kannst die Zukunft nicht vorhersagen. Ja, und damit Chaostheorie beschäftigt auch nicht. Und dann ist 2008 gekommen, Nicolas Taleb, schwarze Schwäne. Dann wurde dieser Diskurs eröffnet, dann bin ich komplett in diese Komplexitätstheorie reingerutscht. Was meine Vorstellung als Ex-Offizier auch von wie lineare, hierarchische, zentralistische Strukturen, die möglichst gut eingeübt und klar festgelegt sein müssen, bin drauf gekommen, was es bedeutet, Unsicherheit auszuhalten, was es bedeutet, mit fehlender Information umzugehen, was es bedeutet, sich dessen, also das zu akzeptieren, dass du die Zukunft nicht vorhersagen kannst.
Was man in der Politik ja jeden Tag hat, oder?
Das war der Punkt, ja. Also deswegen, es war gar nicht mit meine Intention war eigentlich so, Organisationen resilienter zu machen und Führungskräfte auszubilden, die diese Komplexität beherrschen können. Und das bedeutet auch, sagen, emotional damit umgehen zu können, persönlich damit umzugehen zu können, dass du Menschen eine Sicherheit geben musst, obwohl du selber keine hast. Dass du sagen über strategische Zyklen, sondern dass du keine Planungssicherheiten mehr hast, dass du im Grunde, dass diese Disruptionen immer schneller kommen. Mhm. Ja. Das hat sich eben dann durch 2008 sehr beschleunigt. Und was ich dann eben, weil ich sagen, da haben wir sehr moderne Ansätze gehabt damals und habe dann gesehen in den politischen Akademien, ich meine das jetzt gar nicht böse, aber das war so, also, da ist null von diesen Ansätzen da.
Und die politischen Akademien, das ist, wenn ich jetzt in die SPÖ hat das Renner-Institut, genau. Die ÖVP, die FPÖ, jeder hat seine eigene,
genau, Parteiakademie. Die ÖVP hat die politische Akademie.
Wo man dann, wenn, genau, man die eigenen Parteimitglieder zu Weiterbildungen schickt und die ausbildet und besser qualifiziert.
Genau, die bekommen vom Staat Geld dafür, dass sie politisches Personal rekrutieren und entwickeln. Ja, weil sagen, wenn man es jetzt sagen, ganz runterbricht, was die Aufgabe von Parteien eigentlich ist, haben Parteien eigentlich sagen, sehr simplifiziert zwei große Aufgaben. Und das eine ist die Selektion, Aufbereitung von Inhalten. Also das heißt, ich erkenne ein gesellschaftspolitisches Problem, versuche das sagen, in einen Diskurs zu bringen, innerparteilich, aber auch mit Gesellschaft und dann in Konfrontation oder Kooperation mit anderen Parteien eine Lösung zu finden, die in Form von Gesetzen. Ja? Also Selektion und Entwicklung von Inhalten. Und das zweite große Aufgabe, und die kommt meiner Meinung nach viel zu kurz, und als Staatsbürger regt mich das maßlos auf, ist dann die Entwicklung und die Selektion und Entwicklung von politischem Personal. Das wäre die ureigenste Aufgabe von politischen, mhm, Akademien, die für Demokratien von entscheidender Bedeutung ist. Ja. Ja, und wir sehen ja, dass jetzt gerade, sagen, was das für Auswirkungen hat, sagen, dass dieser Druck von unten, also diese Entwicklung von Leuten, die wirklich Profis sind, die gut sind, die reflektiert sind, die Handwerkszeug haben, dass wir das als Republik dringend bräuchten. Und dieses Delta habe ich dann gesehen. Und ich meine es gar nicht, diese Menschen sagen, da gibt es auch gute Ausbildung. Ich sage nicht, dass das alles schlecht ist, gar nicht. Aber meiner Meinung nach, und sagen, das war für mich sagen, dann der Impuls, dieses Institut zu gründen, das hat begonnen mit einem Master, der nennt sich Führung, Politik und Management. Wir haben den jetzt weiterentwickelt, jetzt heißt er politisches Management, wo die Idee war, dass wir glauben, dass das politische System in Österreich pro Jahr 20 bis 50 Menschen braucht, die wirkliche Profis sind im Sinne von, die können an der strukturellen Koppelung zwischen Politik, Verwaltung und Gesellschaft Schnittstellenfunktionen, die kennen wirklich dieses politische System. Und du weißt aus deiner Tätigkeit als Journalist auch sagen, wie komplex diese Themen sind, wie tief du da eintauchen musst. Und du hast vorher völlig richtig gesagt, sagen, eine Komplexitätstheorie ist wo, wenn nicht in der Politik. Ja, es gibt nichts Breiteres, es gibt nichts Unübersichtlicheres, es gibt nichts Unsichereres als das politische Geschäft. Und da sagen Menschen, die das System bedienen können, aber dann vielleicht auch das in der Verwaltung übersetzen können oder mit der Verwaltung so reden können, dass Dinge auch ankommen. Und ob dir das bewusst ist, aber sagen, eines der größten Probleme, das wir haben, sagen, ist diese Übersetzung von politischen Zielen in Verwaltungshandeln, sagen, durch die politischen, mhm, Büros. Das ist ein Riesenthema. Und das sage jetzt nicht nur ich, sondern das sagen wirklich sagen, sehr, sehr erfahrene Menschen auch aus der Verwaltung. Und da haben wir gewaltige Themen und auch, und sagen, man muss es ja nicht nur der Verwaltung erklären, man muss es ja auch der Bevölkerung erklären können, Wählerinnen und Wählern erklären können, was da passiert. Das heißt, es ist ein unfassbar breites und hohes Anforderungsspektrum. Und das habe ich versucht eben dann, habe mich dann vom Risikomanagement sagen, bin sagen, ein klassischer Managementsystemexperte. Mich interessiert das, wie steuert man komplexe Systeme? Das ist fast meine Kernleidenschaft, wie funktionieren Menschen, wie funktionieren Systeme und dann aber mit dem Anspruch, okay, wir bräuchten Leute, die dieses System Österreich, das System EU, unsere Gesellschaft verstehen, aber auch die handwerklichen Skills haben, das zu machen. Das heißt, der Anspruch wäre, und das ist vom Institut, aber auch von den einzelnen Mastern, wir haben jetzt drei Master da drinnen, die Menschen auf den Beruf vorzubereiten, auf einer persönlichen Ebene, Also dieses Aushalten, diese neuen Führungs-, also Komplexitätsmanagement oder der Umgang mit sinnzentrierter Führung, agiler Führung, diese ganzen Buzzwords, die man jetzt die letzten Jahre vermehrt. Sinnzentrierter Führung bedeutet, dass du persönlich extrem an dir arbeiten musst. Und was ich sehr genossen habe, ist, dass wir sagen, das sehr, sehr ernsthaft gemacht haben und gesagt, okay, wenn ein Studium, eine Vorbereitung auf eine Führungsfunktion sein soll, und wir sagen, nach allen Studien und nach allen Sachen, die ich gelesen habe, nach allen Gesprächen geführt habe, der entscheidende Faktor immer der Mensch mit seinen Werten, mit seinen Motivationen und mit seinen Kommunikationsfähigkeiten ist, dann muss man das bitte adressieren. Dann kann das nicht ein reines Jus- oder Wirtschafts- oder politikwissenschaftliches Studium sein. Dann muss das ein Studium sein, wo Menschen sich weiterentwickeln können. Mhm. Und das haben wir dann sagen, in dem Studium auch verpackt, dass wir 3 Semester lang einfach wirklich Coaching-Gruppen, Kleingruppen, Großgruppen-Coaching, wo diese Leute sich selbst erkannt haben zum Teil, wo wir ihnen den Spiegel vorgehalten haben und wo wir auch aus unterschiedlichen Leute aus unterschiedlichen Parteien in diese Kleingruppen reingesteckt haben. Und das ist gediehen und gewachsen die letzten 10 Jahre. Und ja, also das wird die Vorstellung ein bisschen ausgeufert, aber, aber jetzt sage ich, das ist das, was ich, das ist das, was ich mache. Ja.
Passieren. Entschuldige. Kein Problem. Also die Leute, die zu dir kommen, die sind schon in einer Partei, die sind schon politisch tätig meistens und streben nach Größerem und lassen sich dann da ausbilden.
Teils, teils. Ja, also es sind sagen, es war die Möglichkeit, Menschen, die bereits im politischen System sind, sich akademisch weiterzuentwickeln und ihnen auch sagen, die Möglichkeit zu geben, zu einer späteren Phase in ihrem Leben. Wir reden immer von lebenslanger, lifelong learning, aber wir hatten wirklich die Zeit dafür. Ja, also das ist eine Zielgruppe, Menschen, die bereits im System sind und sagen, sich den letzten Schliff haben, was man ja auch wissen muss. Ja, und das ist sagen, vielleicht auch ein Thema, warum unser politisches System so ist, wie es ist. Die guten jungen Leute, die in dem System andocken, die sind ja, werden ja relativ, dadurch, dass wir so ein Personalproblem haben im politischen System, werden die so schnell aufgesaugt. Und wenn du bis 3 zählen kannst und dann noch sagen, dich halbwegs benehmen kannst und du halbwegs gute Kommunikationsfähigkeit hast, bist du sofort im System drinnen, unabhängig davon, ob du schon eine Ausbildung hast oder nicht. Und diese Studierenden oft, die sind dann auf einmal in einem politischen Büro oder in einer politischen Partei und dann leidet oft, sagen wir, ab einem relativ frühen Zeitpunkt diese theoretische Weiterbildung oder die persönliche Weiterentwicklung, würde ich sogar sagen, weil du dann auf einmal im System drinnen bist, von dem System auch mitgeformt bist, lernst, dich entwickelst, aber halt dann auch bewegst dich dann halt in deiner Blase oder in deinem System und sagen, und auch viele dieser Leute schaffen dann das Studium oft auch nicht. Das heißt, die opfern, wenn man es jetzt ein bisschen dramatischer formuliert, die opfern auch ihre persönliche Weiterbildung oder ihre beruflichen Möglichkeiten ein wenig auf dem Altar, sagen, des politischen Engagements. Und das ist für, also das sind eine Zielgruppe. Dann gibt es Menschen, sagen, die auch von Verwaltungseinheiten nominiert werden. Die Stadt Wien, wir sind sagen, das High Potential Programm der Stadt Wien auch, sagen, für die Ausbildung von Spitzenbeamtinnen oder zukünftigen Spitzenbeamtinnen, Talenten, die das Politische auch verstehen sollen. Also da ist überhaupt nichts Böses dahinter, sondern die Politik braucht Spitzenbeamtinnen, die verstehen, wie Politik denkt und funktioniert und ein politisches Bewusstsein entwickeln. Jetzt keine parteipolitische Indoktrinierung, das geht auf einer FH nicht, ja, wir sind völlig überparteilich, aber dass du als Stadtrat oder als politisches Büro Beamtinnen hast, diese politische Logik verstehen und nicht nur in der Verwaltungslogik denken. Und das sind auch unterschiedliche Sprachen, das ist die zweite Zielgruppe. Und dann vermehrt in den letzten Jahren junge Menschen, die sich selber finanzieren. Es ist leider Gottes ein frei finanzierter Master. Das heißt, die Leute müssen sich das selber finanzieren oder die Institution, die sie schickt. Und das, es klingt jetzt ein bisschen komisch, aber über die freue ich mich am meisten, wenn man dann denkt, so hey, das wäre ich gerne in Zukunft mit diesem Institut, eine Institution, wo junge Leute, bevor sie in den politischen Wahnsinn einsteigen, persönlich, fachlich darauf vorbereiten, wie hart dieses Geschäft ist. Und nicht nur quasi indoktriniert, also indoktriniert ist, aber du weißt, was ich meine. Ja. Also dieses, dass das nicht, ja. dass, Das sind so die Hauptzielgruppen.
Herr Peter, jetzt gehen wir mal ein paar Schritte zurück. Jetzt kommt ein Achtjähriger zu dir und sagt, er möchte mal Kanzler werden oder er möchte mal Politiker werden. Wenn wir uns jetzt einen idealtypischen Weg vorstellen, der dieses Kind darauf vorbereitet, dann die Themen und die Komplexität und die Führungsverantwortung, die Kommunikation, das Fachwissen, das man braucht, um einmal diesen komplizierten Apparat in Österreich zu verstehen. Was sagst du diesem Kind? Was ist ein guter Lebensweg, wenn man in die Richtung gehen möchte?
Ich habe ja selber einen 12-Jährigen und sagen, der Diskurs ist mir nicht ganz fremd. Und ich möchte sagen, ein bisschen zur Ernüchterung auch sagen, ich habe das letztens in einer Podiumsdiskussion auch mit der Caroline Edstadler auch gesagt, da haben wir uns genau über dieses Thema auch unterhalten. Und das Schiere ist, ja, dass ich am 12, also meinem Sohn jetzt, ich würde ihm nicht empfehlen, in dieses System reinzugehen. Also ich sage, die erste Frage wäre, hast du das gut überlegt, weißt du, was das heißt? Weil ich es mir für meine eigenen Kinder in Wahrheit sagen nicht wünschen würde, weil ich sagen jetzt zu lange schon sehe, was dieses System mit Menschen macht. Aber gehen wir jetzt fürchterlich. Also ich, weißt du, das ist die ehrlichste Aussage, die ich treffen kann. Würde ich es mir für meine Kinder wünschen, dass sie diesen Weg gehen, diese Belastung, diese Form der Konflikte, diese Form der Unsicherheit, diese Form der Diffamierung, die da zum Teil passiert, und sagen, das würde ich nicht wollen, das möchte ich vorwegschicken. Deswegen würde ich mit meinem 12-Jährigen, muss ich ganz ehrlich sagen, ich würde alles tun, damit er sagen, da sich das sehr genau überlegt, ja, wenn es seine Berufung ist, soll er es machen. Aber
machen wir da kurz einen Punkt und bleiben wir dabei, weil das ist ja für ein demokratisches Land furchtbar, dass man eigentlich den Menschen, ist jemand, der das System kennt und Leute ausbildet, sagt, lieber nicht, weil irgendwie das zerfleischt dich oder das ist für dein persönliches Glück oder dein Vorankommen nicht gut. Weil dann haben wir das Problem, was ja vielleicht in Österreich eh schon länger passiert, dass die Leute, die da reingehen, das dann oft nicht aus den hehrsten Motiven machen, sondern dass halt Leute überbleiben, die man vielleicht nicht unbedingt da haben möchte.
Ich kann deine Beobachtung leider nur bestätigen. Ja. Weil dieses Warum, weißt du, für mich ist ein Politiker jemand, es gibt in der Politikwissenschaft den Begriff des Sozialmaklers. Das ist eigentlich jemand, das ist im Grunde ein sozialer Beruf, wo du sagen, der gesündeste Zugang als Führungskraft generell und als Führungskraft in der Politik noch viel mehr ist, ich möchte für jemanden etwas tun, ganz im Sinne von Viktor Frankl. Sinn entsteht im Leben dadurch, dass ich für jemand anderen etwas mache. Also ein transzendenter Zugang, ich bin in der Lage, auf mich selbst zu vergessen und gewinne Energie für mein Leben, ich gewinne Lebensfreude und Sinn dadurch, dass ich für jemand anders etwas mache. Und das ist für mich das Politischste in diesen Weiterbildungsprojekten, die ich betreibe. Dass ich sage, erkenn das mal, dass der Egoismus oder dieses für sich was zu machen, eine Sackgasse ist, weil eine gewisse Summe Geld oder Haus oder Eigentum, es wird dir nicht Sinn geben. Es macht dich vielleicht zufrieden, es gibt dir vielleicht ein sicheres Gefühl, aber es gibt dir keinen Sinn. Und der Frankl sagt ja, dass du Sinn eben durch Dienst und Energie an anderen konventionell könnte man das auch Liebe nennen, dass du dir das so holen kannst in dein Leben, aber um den Preis, dass du dich auch einmal vergessen kannst. Und die politische Dimension, die zweite noch viel interessantere Aussage von Frankl war, dass du Sinn im Leben auch durch Dienst an einer übergeordneten Idee erleben kannst. Also Gerechtigkeit, Freiheit, kann auch spirituelle Themen sein, aber irgendwas einem größeren Prinzip, einem größeren Wert dich deinem Leben widmest. Und wenn das nicht da ist, wenn die bewusste Auseinandersetzung nicht ist, und es geht ja keiner, sagen wir als Menschen, wir glauben ja, wir haben ja generell von uns selber kein schlechtes Bild, es gibt ja die wenigsten Menschen, werden ja sagen, ich mache das aus Machtgründen oder ich mache das aus Unsicherheit oder aus Traumata in der Kindheit, die ich nicht verarbeitet habe. Das ist ja niemandem, das macht ja niemand bewusst. Ja. Aber wenn du dann siehst, welchen Preis ist dieser Mensch in seinem Alltag fähig oder bereit zu zahlen? Weil eine Führungsposition zu haben, bedeutet Opfer zu bringen. Ja, weil du musst ja durch, das ist einer der Dinge, die ich beim Militär gelernt habe, ja, so absurd das jetzt klingt, ist aber führen durch Vorbild. Du kannst nicht Dinge von anderen Menschen verlangen, die du selber nicht bereit bist zu geben. Das heißt, wenn du Opfer verlangst, wenn du 24/7 Erreichbarkeit verlangst, wenn du Ehrlichkeit verlangst, wenn du Transparenz verlangst, dann musst du das selber bereit sein zu geben. Und das kostet sehr viel Energie und das bedeutet auch, sagen, dass die Fähigkeit, auf dich selbst zu vergessen, das heißt, ein Dienstauto oder das schönste Büro zu haben oder Diskussionen über Statussymbole, ist in der Politik ein Thema. Aber wenn du als Führungskraft es nicht schaffst, dieses politische Spiel von einem persönlichen Führungsverhalten und vielleicht das Ganze sogar in einen authentischen Auftritt gegenüber deinen Mitarbeiterinnen oder Wählerinnen zu schaffen, dann wirst du irrsinnige Probleme haben. Und deswegen haben wir auch diesen intensiven Coaching-Prozess, weil du weißt ja nicht, was du nicht weißt. Du weißt ja nicht, dass diese Art, dass am Macht- und der Killerinstinkt und der gekränkte Narzissmus, der den Leuten, die es haben, ja meistens nicht bewusst ist, das bringt so viel negative Energie rein. Und da haben wir, ich sage nicht, das gibt sehr viele gute Leute auch in dem System, ja, aber die sind alle extrem unter Druck. Und es gibt halt auch einige Leute da drinnen, die einfach eigentlich nicht zu einer Führungsfunktion geeignet sind und die holen Leute nach. Du weißt, wie das funktioniert. Ja. Schlechte Leute holen noch schlechtere Leute nach. Und meiner Meinung nach befinden wir uns in dem System schon in einer gewissen Abwärtsspirale. Weil da sagen,
aber sag mal, warum du deinem Sohn jetzt nicht empfehlen würdest, diesen Weg einzuschlagen. Was ist für das persönliche Weiterkommen, für die Entwicklung, für ein gutes Leben oder auch für ein sinnvolles, wirksames Leben, was ist schlecht, wenn man in die Politik geht oder was ist daran so furchtbar?
Fangen wir mit etwas Positivem an. Sozusagen. Ich habe diese Erfahrung auch selber gemacht. Sagen. Also diese Leidenschaft für Politik, für die Gestaltung, also für das Menschen helfen können, Probleme lösen können, sagen, den Maschinenraum zu sehen, wie funktioniert die Republik, wie funktioniert Gesellschaft, wie kommen Entscheidungen zustande. Das ist total motivierend, aber der Preis ist so hoch. Der Preis ist so hoch, weil du ja sagen, diese Parteiapparate, die dir diese Funktion und Macht verleihen, die haben so eine hohe Komplexität, allein von der sozialen Dynamik her. Die verlangen soziale Abhängigkeit, alle Parteien. Verlangen soziale Abhängigkeit. Du musst sagen, einen gewissen, und das ist fast bei allen Systemen so, du musst einen gewissen Preis an Autonomie zahlen, damit sie dich reinlassen, damit sie dich als Teil des Systems erkennen und dich anfangen zu belohnen. Und diese Abgabe von Autonomie und Freiheit ist sozusagen ein Riesenpunkt. Und vielen von den Jungen wird das erst nach 3, 4, 5 Jahren bewusst, wenn du dann merkst, heute das, wenn sie sich wundern, wann passiert endlich die politische Diskussion in einem Bezirksausschuss oder in einem Bezirksvorstand, auch in einem Landesvorstand, da gibt es in dem Sinn keine politischen Diskussionen, das heißt, du bist dort im Grunde mal Passagier, du bist ein Zeuge. Das ist mir selber auch passiert, ich war auch in etlichen politischen Leitungsgremien auch und habe mich die ganze Zeit gefragt, wann fängt jetzt der politische Diskurs an? Also das ist ja, was soll ich sagen, Parteien sind zwar an sich sagen, die Grundpfeiler von Demokratie, aber sie sind in sich nicht zwingend demokratische Institutionen im Alltag. Ja, da gibt es den Bericht des Vorsitzenden, wo du, wenn du Glück hast, Fragen stellen kannst, aber dann eine Position zu diskutieren oder sagen, das auch in der Sozialdemokratie zu sagen, dass dieses, was da jetzt passiert, sagen, dass über grundsätzliche Werte und Ausrichtung diskutiert wird. Ich glaube, was du sagen schon, relativ, also in Erwachsenenorganisationen, die Menschen, die so wie ich mit einem relativ späten Alter in das politische System einsteigen, das war eine Hürde, sagen, das mal zu schlucken, dass du als 24-, 25-Jähriger, sagen wir mal, die Pappen halten musst eine Zeit lang und einfach im Grunde wenig, sagen, zuhören musst und lernen musst. Und das ist für viele junge Menschen, glaube ich, nicht so einfach. Die Jungen, die in Jugendorganisationen reingehen, sagen, was jetzt sagen, der klassische Weg auch ist, sagen SJ oder junge ÖVP, dort haben sie schneller Gestaltungsspielraum, sind aber mit den gleichen brutalen Mechanismen befasst. Sagen, mir hat der Spitzenfunktionär, dessen Namen ich jetzt nicht sagen will, der eine sehr entscheidende Rolle in der Republik auch gerade ist, in der Vorbereitung auf den Master gesagt, was die Menschen in den Jugendorganisationen, in den Parteien eigentlich lernen, ist Fraktionieren. Und das klingt jetzt ein bisschen desillusionierend, aber das stimmt wahrscheinlich sogar auch.
Fraktionieren heißt die Summe meiner Leute.
Mehrheiten schaffen. Ja. Und da ist jetzt, sagen, und da fängt jetzt die Downside an. Weil wenn man sagen, sehr grundsätzlich drüber nachdenkt, was ist sagen, der Riesenvorteil von Demokratie oder so, wie wir jetzt Politik machen? Wie haben wir früher Probleme gelöst? Sagen, einen Zugang zu einem Bach oder zum fruchtbaren Acker, das haben wir über Jahrtausende mit Gewalt gelöst. Das waren Konflikte über Ressourcenverteilung, über was auch immer, sagen die wurden, sagen, wenn nicht sozusagen Gesprächsformate geholfen haben oder Verhandlungen nicht geholfen haben, dann wurde das am Ende des Tages relativ flott mit Gewalt gelöst, das Recht des Stärkeren.
Das hat ja auch nach Russland zum Beispiel.
Genau, das ist ja wieder da. Also das ist ja jetzt nicht völlig vom Tisch. Ja, und sagen, das, was wir geschafft haben, ist, wir haben diese Problemlösung an das Parteiensystem ausgelagert. Ja, in einer von Parteien getragenen Demokratie lösen wir die Konflikte in Parteien. Und das ist, glaube ich, das, was so schwer macht. Du gehst dort idealistisch rein. Gehen wir vom optimalsten Fall auf, das ist ein geglückter junger Mensch, der im Überfluss ist, der was geben will, der kooperativ ist, der gesprächsfähig ist, der begeistern kann. Dann geht er dort rein und merkt dann ab Sekunde eins, ups, das sind die Leute, die schon dort sitzen, und wenn der vielleicht sogar Kommunikationstalent hat, ja, da wird er nicht mit offenen Händen empfangen, sozusagen, gerade wenn er talentiert ist und nicht nur Arbeitsressource ist, wird er von Anfang an einmal sagen, da wird da mal gecheckt. Wenn er über diese Hürde drüber springt, dann merkt er relativ flott, ja, dass er Kommunikationsfähigkeit und eine positive Einstellung gut ist, aber im Kern dieses System darauf ausgelegt ist, Konflikte auszufechten und sagen, wie kämpft man Konflikte aus? Das macht man nicht alleine, man baut sich eine Gruppe, eine Kampfgruppe, ein Netzwerk, eine Seilschaft, wie auch immer man das nennt. Und das fängt ja schon in den Jugendorganisationen an. Du bist der politische Journalist, du weißt, dass die Seilschaften, ob sie jetzt aus Leasing oder woanders sind, ja, oder auch in Zeiten von Kurz, das sind Seilschaften, die werden in den Jugendorganisationen bereits eingegangen. Und die bleiben zum Teil ein Leben lang bestehen. Und das sind sich in höchster Loyalität verpflichtete Freundschaften, die gemeinsam, die sagen auch das Privatleben bis zum gewissen Grad auch opfern, weil sie sagen, das so konsumiert. Und dann sind sie ab dieser Jugendorganisation mit den gleichen Leuten zusammen und führen Kampf nicht mit den politischen Gegnern, sondern vor allem auch intern einmal. Und das ist dann dieser permanente Kampf bei einer gleichzeitigen idealistischen Einstellung oder sagen Sie, etwas geben zu wollen, herzlich zu sein, offen zu sein und aber gleichzeitig immer mit Kampf konfrontiert zu sein. Das ist, glaube ich, dieses Zerrissensein. Und sagen, das war jetzt sagen, die sehr fundamentale oder sagen sehr, sehr grundlegende Analyse, warum ich glaube, dass das für gelungene junge Menschen ein schwieriges System ist. Und dann sagen auf einer beruflichen Perspektive, auf einer biografischen Perspektive, warum es will, ich meine, es ist offensichtlich, wenn du einmal in einer politischen Partei engagiert warst und dort eine Karriere gemacht hast oder sagen, dich dort exponiert hast, ist es fast unmöglich, sagen, oder es ist zumindest keine Hilfe in einer wirtschaftlichen Karriere. Also du schaffst nachher den Sprung in die Autonomie ganz schwer, weil egal, was du machst, wenn du in die Verwaltung gehst, sagen sie, okay, du hast den Job nur wegen der Politik bekommen. Und in der Wirtschaft, also jemanden, der in einer Spitzenpolitik war, jeder Führungskraft in der Wirtschaft, die dann so jemanden nimmt, muss sich den Vorwurf der Korruption gefallen lassen. Obwohl diese Leute zum Teil extrem gut sind. Das heißt, diese Durchlässigkeit zwischen Wirtschaft und Politik, diese fehlende, die ich aus Korruptions- und Cooling-Down-Aspekten alle nachvollziehe, aber das führt dazu, dass wir weniger viele gute Leute, wie in den 70er, 80er Jahren noch, in das System reinkriegen, weil wer soll das machen? Du opferst sagen Freizeit, Lebensqualität, Gesundheit, dafür, dass du nachher nichts hast?
Aber da sind wir jetzt, du hast vorhin schon gesagt, Abwärtsspirale, das heißt, die Parteien haben ein System, hat sich das entwickelt, wo Menschen mit Idealen, mit Energie, mit Veränderungswillen reingehen und da merken, okay, das politische Spiel, da muss ich jetzt einmal mich hart durchsetzen, meine Seilschaft. Da ist schon mal, werden schon vermutlich schon mal einige ausgespuckt, die sagen, ja, bin ich nicht bereit, da mitzumachen. Oder wer drinnen bleibt, verliert vielleicht auch die Ideale und lernt dann genau eben dieses Kämpfen. Und gleichzeitig führt das dann dazu, dass politisches Personal, das wir alle kennen, das dann in der Zeit im Bild sitzt und man sich dann ärgern muss noch vorm Schlafen, weil die so furchtbar sind. Und dann entsteht aber auch in der Öffentlichkeit so ein Bild von der Politik, wo nur mehr quasi alles Trotteln und was sind das für Typen, obwohl es ja gleichzeitig dann auch, also sind ja noch immer viele Leute drinnen, die
ein gutes Herz haben, die was machen wollen. Aber das ist so ein Kreislauf, wo wer geht dann da noch rein, wenn man dann vielleicht auch fürs weitere Berufsleben quasi ruiniert ist oder immer bunziert ist, da sind wir in so einem Negativkreislauf, der für eine Demokratie
tödlich
ein Wahnsinn ist.
Der ein Wahnsinn sein kann. Und auch, es ist ja schon ein Kampf, auch weißt du, das politische System, auch sagen, wer steuert was? Ja, sagen wir haben jetzt in der Corona-Phase, haben wir das erste Mal wieder als Gesellschaft gesehen, halt das Politik kann schon auch Wirtschaft steuern, kann schon auch, sagen wirklich fundamentale Entscheidungen, die Auswirkungen fürs Individuum haben. Das ist, glaube ich, vielen Menschen mal noch bewusst geworden, zum Teil schmerzhaft. Ja, und auch sagen mit katastrophalen Konsequenzen, weil sie sagen, das Eingriff in ihre Freiheitsrechte erlebt haben. Aber der Diskurs, dass welchen Beitrag leistet Politik zum Gelingen unserer Gemeinschaft, von Gesellschaft, das ist keinem, der Diskurs wird nicht geführt. Und das fängt an, eines meiner Lieblingsprojekte aktuell auf dem FH-Campus ist die Studienberechtigungsprüfung. Ja, wir haben mit der Stadt Wien ein Projekt, wo Menschen, die kurzzeitarbeitslos waren, da bewerben sich ca. 400 Leute, wir die besten 30, 40 nehmen, die bekommen eine Studienberechtigungsprüfung, also Studienberechtigung, dürfen dann bei uns auch studieren und bekommen gleichzeitig, wenn sie das schaffen, einen Arbeitsplatz in der Stadt Wien. Das sind Leute aus der Mitte der Gesellschaft. Ja, das sind keine Studierten, das sind nicht Leute, die sozusagen jetzt ewig sagen, in dem akademischen Diskurs ausgesetzt waren, sondern kommen wirklich Normalbevölkerung. Und das ist für mich so heilsam gewesen. Ja. Wir haben jetzt 3 Jahrgänge und ich habe dort, wie funktioniert Demokratie, was machen Parteien, was sind Werte, die das Zusammenleben in Demokratien ermöglichen. Also ich habe versucht wirklich nicht zu sagen, wie funktioniert Verfassungsrecht und wie kommt es zu einem Gesetz, weil dann alle sagen, nach 5 Minuten wegbrechen und sagen und einfach zu Tode gelangweilt sind, sondern dieses auf der Ebene zu bringen. Also ich musste mich quasi in die Rolle eines Lehrers in einem Gymnasium oder in einer Mittelschule versetzen, sagen, wie versuche ich junge Menschen von Politik zu begeistern und sagen, das heißt, ich rede jetzt nicht von irgendwas, was ich nicht erlebt habe, sondern ich habe das jetzt bei einer Gesamtgruppe von ca. 120, 150 Leuten, sagen, die ich sagen, tagelang dann habe und erlebe, wo die stehen im politischen Bewusstsein. Und das ist ein Wahnsinn. Ja, so lieb ich diese Leute habe. Aber das österreichische Schulsystem und sagen, der Anspruch, den politische Bildung hat, der theoretisch die Grundlage für das Zusammen, für ein Verständnis von Zusammenhängen, von Verständnis vom System, damit ich mich am Diskurs beteiligen kann. Ich muss ja sozusagen, ich kann ja keinen Führerschein fürs Wählen machen, dass ich sagen, vorher Prüfung mache, ob er das verstanden oder nicht. Sagen, das widerspricht meinem Verständnis von Freiheit und sagen, Gleichbehandlung. Aber jeder hat das Recht darauf, deppert zu sein. Ja? Aber wir können ja nicht sagen, uns als System, oder vielleicht ich hatte das System, ja, Menschen sagen, nicht darauf vorzubereiten, Verantwortung zu übernehmen mit einer Wahlentscheidung und diesen Diskurs nicht gemeinsam zu führen. Das heißt, es fehlt uns und deswegen passiert dieser Druck von unten und durch den Souverän auch nicht. Es ist die Information einfach nicht da. Es ist das politische Bewusstsein nicht da. Naja, und jetzt ausschweifend zu deiner Frage, ja, woher sollen denn die Leute kommen, wenn sie nie damit konfrontiert sind? Ja. Wir machen das bei uns quasi so jetzt, dass wir diese jungen Leute einfach, dass wir alle Spitzenpolitiker aus allen Parteien, die in Wien, die haben von einer Landesparteisekretärin Barbara Nowak über den Maximilian Kraus mir ist das völlig wurscht, da dürfen alle Parteien mal ihre Sichtweise präsentieren, um einfach einmal diesen jungen Menschen zu zeigen, ja, das sind auch Menschen, und B sagen, es gibt unterschiedliche Perspektiven und wie funktioniert Demokratie, aber wenn das nicht erklärt wird, mit einem wirklichen Schwerpunkt in der Mittelschule, woher sollen dann die Leute, und ausgehend von deiner Frage, woher soll dann das politische Personal kommen? Wir haben dann keine informierten Wählerinnen und wir haben kein Personal. Mhm. Super Mischung.
Okay, aber ich halte mal fest, wichtig ist, politisches Bewusstsein stärken in der breiten Bevölkerung, weil so Politik auch kontrolliert wird, weil vielleicht dann so auch Wertschätzung stattfindet, wenn man merkt, was hängt eigentlich dran, Bezirksrat, Bürgermeister, Landtagsabgeordneter zu sein? Dann geht es um Strukturen in den Parteien, was ja in der SPÖ gerade ausverhandelt wird. Wie hierarchisch wollen wir sein oder wie basisdemokratisch? Siehst du auch die Medien da in der Pflicht in dem Diskurs? Ist ja auch ein, aus meiner Beobachtung, man steigt, wenn man Karriere machen möchte als Journalist, dann, also du wirst gefeiert, wenn du einen Politiker zerreißt, aber dass ein Journalist auch mal schreibt, so diese Reform ist jetzt wirklich geglückt und Hochachtung für XY, das ist nicht kritisch und deshalb ist es nicht gut und deshalb passiert es nicht.
Und wie wahrscheinlich ist es, dass über Jahrzehnte nichts Gutes passiert in der Politik? Ja? Also es wird entweder nicht darüber berichtet oder so wie du sagst, es hat eine Eigenlogik. Ja, und sagen, das Kritisieren, das Aufmerksamkeit erhaschen. Und für mich ist sagen, weißt du, das ist halt die Logik vom System, das wir jetzt gebaut haben, dass jetzt jeder als unveränderlich erachtet. Aber das Problem ist, es zieht uns runter. Und ich kann keinem Journalisten einen Vorwurf machen, wenn er in dieser Logik agiert, weil wir alle so einen Fortschritt machen wollen, eine Karriere machen wollen, existenzielle Probleme lösen wollen, dadurch, dass wir das Geld verdienen, das wir brauchen zum Überleben. Aber demokratiefördernd ist es nicht, weil es das politische System unter Druck setzt, was es soll. Es soll kontrollieren, es soll aber auch objektiv berichten und informieren und Politikerinnen eine Bühne geben, um Dinge zu erklären. Und dieser permanente Inquisitionsmode, der schreckt einfach ab. Weißt du, was ich meine? Ich bin auch schon seit 2000 selbstständig und mache viele klassische Organisations- und Beratungsprojekte auch. Und habe dadurch auch mit Spitzenkräften in der Wirtschaft viel zu tun und bin im Diskurs mit denen. Wieso soll sich jemand, der sich das aufgebaut hat, der offensichtlich verstanden hat, wie die Welt funktioniert, wie Gesellschaft funktioniert, wie Gesellschaft funktioniert im Sinne, und da vielleicht eine Organisation aufgebaut hat, die einen Nutzen erzeugt, gesellschaftlich und auch sagen dafür, wenn du mit diesen Leuten redest, die verstehen das nicht, wie man sich Politik antun kann. Weil für das, was das politische Spitzenpersonal arbeitet und das Risiko, das es eingeht, sind die schwerstens unterbezahlt. Schwerstens. Ich weiß, dass eine höhere Entlohnung nicht demokratisch argumentierbar ist momentan. Aber wir müssen uns überlegen, was das alles heißt, wo das hinführt. Nicht jetzt, nicht morgen, nicht nächstes Monat, aber in 5 Jahren, in 10 Jahren, wo wir darauf angewiesen sind, dass wir jetzt Entscheidungen treffen, um als Gemeinschaft, als Wertegemeinschaft, als Wirtschaftsstandort mit China, mit Amerika zu konkurrieren. Wenn das so weitergeht, dann wünsche ich uns viel Spaß.
Und politische Fragen gibt es genug. Klimakrise, künstliche Intelligenz,
Wahnsinn.
Geopolitische Krisen, soziale Krisen und so weiter.
Und das musst du erstmal alles durchdringen.
Ja.
Inhaltlich Wahnsinn. Ja.
Aber Peter, jetzt haben wir mal festgehalten, wenn dein zwölfjähriger Sohn zu dir kommt und sagst ihm mal, überleg dir das gut, weil du zahlst einen hohen Preis dafür. Jetzt sagen wir, okay, die Person ist gewillt, diesen Preis zu zahlen, weil sie so, nehmen wir es positiv an, so idealistisch ist, weil sie nicht akzeptieren möchte, dass das so ist. Es gibt viel, was man im System verändern, verbessern muss, eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, nicht nur eine der Parteien, aber auch, aber okay, die Person möchte in dem jetzigen System in die Politik gehen und, wie du vorhin schon gesagt hast, so eine politische Idee, die man hat, möglichst in die Wirklichkeit umsetzen. Mhm. Also irgendwie, keine Ahnung, man sagt, die Ungleichheit ist zu groß in Österreich, man möchte was ändern. Wie schafft man das? Also was ist denn so ein, würdest du der Person dann raten, mach mal einen anderen Beruf, geh gleich von klein auf zu einer Jugendorganisation. Was wär da ein guter Weg von klein auf?
Ich sag's dir mal jetzt aus Sicht sagen, einer Partei. Ja, also sozusagen, als wenn man sagen, weil sagen, die Rolle sozusagen als Lehrender auf einer Hochschule eine andere Perspektive wäre, sagen, was ich mir wünschen würde. Ich glaube, oder machen wir es vielleicht so, vielleicht sagen aus Sicht von einer Wählerin. Was für Arten von Politikerinnen sagen, bräuchten wir? Ich glaube, dass wir junge Leute brauchen, die diesen Idealismus haben, die sozusagen und diesen Idealismus dann sagen, sich erhalten können und sozusagen an der Realität erleben, was es bedeutet, das Idealistische in konkrete Handlungen, Verhaltensweisen, Projekte umzumünzen. Und das passiert idealerweise einmal auf einer kleineren Bühne. Ob es jetzt eine Jugendorganisation ist, wo du dich mal mit Gleichgesinnten messen kannst, wo du mal lernst, was es bedeutet, in eine Abstimmung zu verlieren oder zu gewinnen, aber dann auch Projekte in den Sand zu setzen oder weiß ich mal, dass die Fehler, die du machst, einmal auf kleiner Bühne machst. Ja. Entweder in einer Jugendorganisation oder sozusagen, ich wohne im Burgenland, was ich auch super finde, als super Vorbereitung und was total unterschätzt wird, ist einfach die kommunale Ebene. die für Menschen sagen, am ehesten greifbar ist, wo du einen unmittelbaren Sinn hast oder konkrete Projekte machen kannst, wo du den unmittelbaren Austausch mit den Bürgerinnen stehst und dort mal lernst. Wie funktioniert Gemeinschaft? Wie funktioniert eine Partei? Wie sind die Mechanismen? Wie erwerbe ich mir das Vertrauen und die Anerkennung der anderen da drinnen, dass das halt nur die halbe Miete ist, sondern dass du dann auch noch, musst du einmal eine parteiinterne Wahl gewinnen und dann sich dich mit dem, diese Vertretungsbefugnis dann sagen, draußen rechtfertigen, indem du auch Wählerinnen dazu gewinnst. Also ich glaube vom Kleinen ins Große. Und wenn ich es jetzt, ich glaube, das haben wir, glaube ich, im Vorfeld vom Gespräch kurz besprochen, ich glaube, dass diese persönliche Entwicklung nicht leiden darf. Ich glaube, sich selbst zu erkennen, sich selbst zu entwickeln, persönlich weiterzuwachsen, ein dem Alter entsprechendes Verhaltensrepertoire zu haben, eine Flexibilität, ohne seine Prinzipien zu verleugnen, aber auch dort sagen, weil du hast mit 18 andere Grundprinzipien und Werte hoffentlich als mit 35, dass du dich selbst mal kennenlernst, wirksam wirst, ein sinnvolles Leben für dich gestalten kannst, dann vielleicht, optimales Konstrukt, vielleicht sagen auch eine Beziehung oder auch Familie mal erlebst, was das heißt, Lebensrealitäten von Menschen, die, ich sage jetzt nicht, dass jeder Politiker, jede Politikerin Kinder haben muss, aber Bodenhaftung, weißt du, im Sinne von, echte Leute, echte Probleme, Kindergartenplatz, Kinderkrankheiten, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, vielleicht eine geglückte Beziehung führen wollen, was ja auch schon eine Herausforderung ist für die meisten. Ich glaube, die Anzahl von die Prozent an Single-Haushalten war noch nie so hoch, wie sie jetzt gerade ist. Was wir verlernen ja das Miteinanderleben. Früher haben wir mit in Großfamilie mit 200 Leuten zusammen gewohnt, dann sind sie, das ist immer weniger geworden und jetzt ist es komplett atomisiert. Und deswegen erfahren sich diese Leute einfach oft in diese Kompromissfähigkeit in Gemeinschaften und in Beziehungen, das müssen sie lernen. Und wenn du dich als Politikerin für das Große, für das Ganze, für die Gemeinschaft engagieren musst, dann lern doch mal, was das heißt. Dann lern doch mal, was Beziehungen entwickeln und halten heißt. Dann lern mal, wie Kommunikation funktioniert in der Familie. Dann lern mal, wie Kommunikation funktioniert in einer Kommune. Und wenn du dich dort bewährt hast, dann bitte gehe den nächsten Schritt. Dann geh mal auf Landesebene oder Bezirk, werde mal in einem Bezirksparteivorstand gewählt, lerne mal sozusagen, wie die Ausverhandlung zwischen mehreren Gemeinden passiert. Dann sozusagen, wenn du dich auf Bezirksebene etabliert hast, dann gehst du auf Landesebene. Das ist dann schon, ja. Aber weißt du, von unten lernen und was die Realität ja jetzt ist, und da reden wir von Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, wenn du diesen Weg gehst. Also das ist wirklich so, und daneben solltest du einen ordentlichen Beruf lernen, der dich in die Unabhängigkeit bringt. Ich glaube, das haben wir, glaube ich, im Vorfeld gesprochen, damit du nicht so abhängig bist. Ja, und das heißt, du machst das in deiner Freizeit und dann, meiner Meinung nach, sagen, dann mach die große Karriere, dann geh als Minister, dann geh als Landesrat, was auch immer. Sagen. Und das ist ein Leben, das wäre unheimlich ausgefüllt, weil neben Familie, Politik und Beruf, weil du Politik machst du sagen, bis auf Bezirks- und Landesebene oft sozusagen unentgeltlich oder aus idealistischen Gründen. Das ist halt nicht die Realität. Die Realität von politischen Karrieren momentan, also das wäre mein Idealweg, wie ich ihn mir wünschen würde. Die Realität ist, dass die Karrieren in einem hohen Ausmaß über zentralisierte Karrierewege, über Parteizentralen oder Ministerinnenbüros passiert, wo die Leute sagen, auch ein Vorteil, die sehen als 23, 24, 25-Jährige als Ministerinnen, Sekretärinnen, dann halt erste Reihe fußfrei, wie das Game funktioniert. Aber als 24, 25-Jähriger in einem politischen Büro auf einmal Entscheidungen beeinflussen zu können durch die Entscheidung, was legst du der Ministerin vor oder nicht, weißt du, wie soll das ein 24, 25-Jähriger verkraften? Weißt du, was ich meine? Das ist für die persönliche Entwicklung, ich sage nicht, dass das alles dann ein Wahnsinn sein muss für die persönliche Entwicklung, aber was ich halt schon beobachte, ist, dass viele Spitzenproponentinnen dieses Systems ein gewisses Detachment haben im Sinne von, das ist schon, viele von denen sagen, haben Schwierigkeiten, sagen, ein funktionierendes Privatleben zu erhalten oder einen Ausgleich zu finden, Sport zu machen, gesund zu ernähren, Kinder sagen, zu begleiten. Sagen, so, eh schon so schwierig genug. Ja. Aber wenn du da nicht sehr auf diese persönliche Bodenhaftung sagen, achtest, dann kann das sehr abgleiten, finde ich. Und das ist weder für das System gut, noch für die Menschen, die dann im System arbeiten.
Wie stehst du zu Quereinsteigern? Der Armin Wolf hat ja seine Dissertation drüber geschrieben und auch ein Buch und sagt, meistens keine so gute Idee aus einer Praxis funktioniert oft nicht.
Du, selbst wenn das Leute sind, die sagen, in der Nähe des Systems gearbeitet haben, also wie eine Partei funktioniert und wie die Mechanismen dort sind und wie brutal das ist und was dafür, wer wann, mit wem, was, warum, gehabt, gemacht, gesagt hat. Da brauchst du ja historisches Wissen, musst du ja ein Netzwerk über Jahrzehnte beobachten können, um einschätzen zu können, warum, wer, was, wie, in welcher Situation machen oder warum dich der wählen sollte oder nicht. Und ich möchte jetzt keinen Namen nennen, aber an dem scheitert ja jetzt auch gerade so jemand. Ja. Weißt du, ich meine, weil da jetzt ja, das ist ja genau der Punkt, du musst, und wenn du das selber nicht hast, dieses historische und vernetzte Perspektive, Wissen, Einschätzungsfähigkeit, dann musst du die Leute holen, die das haben. Aber in einer Organisation an der Spitze zu stehen, wo du abhängig bist, völlig von der Einschätzung von anderen, wie sich dieses Viecherl bewegt, ob sich das jetzt nach links dreht oder rechts dreht oder wie der Bezirk oder das Land oder die Stadtpartei sagen, da hast du ein Problem. Deswegen in der Realität, du kannst eine eigene Partei gründen und sagen, aber Quereinsteiger, also ich glaube an das Konzept der Quereinsteigerinnen, glaube ich nicht.
Ich würde zum Ende noch gern über ein Thema reden, zu dem auch viele Fragen gekommen sind, nämlich warum reden PolitikerInnen so, wie sie eben reden? Und das ist auch etwas, woran ich als Journalist immer wieder verzweifle. Also ich glaube, ich verstehe es, warum sie so reden, wie sie reden, jetzt zum Beispiel in der Zeit im Bild. Aber oft hat man das Gefühl, das ist jetzt irgendwie gar kein Mensch so mehr, der da sitzt. Und das ist auch in der Wahrnehmung, in der Bevölkerung etwas, was der Politik, glaube ich, nicht wahnsinnig gut tut. Kannst du das über Authentizität, über Sprache, kannst du da ein bisschen was drüber sagen?
Das ist was mich selber wahnsinnig aufregt. Und sagen, weil es ja einfach nicht authentisch ist. Und das ist ja, mag ich jemanden, vertraue ich jemanden, das ist ja keine rationale Entscheidung. Das ist ein Bauchgefühl, diese Entscheidung. Ich habe mich viel mit Verhaltensökonomik auch auseinandergesetzt. Das ist eine Entscheidung, die triffst du in 0,3 Sekunden und das ist ein Gefühl. Das ist nichts, was du mit dem Frontalkortex prozessierst. Und das heißt, eine Sprache, eine Körperbewegung und gar nicht der Inhalt, aber die Art und Weise, was du, wie du sagst, ist viel entscheidender. Und ich glaube, dass dieses System jetzt einen gewissen Prototypen herausgebracht hat, wie man reden soll, was man sagen soll, wie man es sagen soll, wie man sich gegen Journalisten wehrt. Es ist ja immer die Duellsituation und eine Duellsituation erzeugt Angst. Und wenn ich nicht zu mir stehen kann, zu meiner Sprache, zu meinen Inhalten, zu meinem Lebenskonzept und das Gefühl habe, der Journalist kann mich jetzt was fragen, wo ich dann in meinen Grundfesten erschüttert bin und etwas bloßlegen kann, wenn ich nichts gemacht habe, wenn ich mich integer verhalten habe, wenn meine Motivation ehrlich ist, wenn ich einen Sinn dahinter sehe, was soll mich der bitte fragen, was mich aus dem Konzept bringt, dann habe ich keine Angst. Und diese Interviews, die sind angstgetrieben. Angst, sozusagen das Duell zu verlieren, Angst in seinen Motivationen entblößt zu werden. Er hat gesagt, entweder machst du, also, und das sind ja nicht, es gibt ja schon auch wirklich sehr authentische Politikerinnen, ja, auch authentisch mühsam zum Teil, ja, aber die sind halt, wie sie sind. Ja. Aber ich glaube, diese Angst zu verlieren, diese existenzielle Angst, ich verliere meine Funktion, und das ist ja so ein Medienauftrag, das sind ja alles entscheidend, ja. Also, ich weiß nicht, du hast sicher Borgen auch gesehen, die Serie, und sagen, das ist ja, sagen, das wird ja wirklich von den Medien getrieben, das sind ja existenzielle Angst, denen geht, da geht der Puls einfach, das sind entscheidende Momente für diese Karriere, und dass man sich da, wenn man sich seiner Überzeugungen und seines Auftritts nicht sicher ist, sich auf Schablonensprache zurückzieht, absolut, aber dann wirst nicht offen filetiert und wirst nicht sofort hingerichtet, aber es ist halt der langsame Tod, ja. Mhm. Und diese Art der Kommunikation ist für mich der langsame Tod auch des politischen Systems, weil die Menschen spüren es nicht mehr. Sie spüren den echten Menschen dahinter nicht, sie spüren die Motivation nicht. Und ich sage, das Schönste an Demokratie ist doch das Wählen. Ja, Leute werden wieder abgewählt. Einmal gewinne ich, einmal verliere ich. Und es braucht, sagen, das war auch das Geheimnis, sagen, ich bin eine große geschichtliche Art auch, das war auch das Geheimnis des Römischen Reiches. Die haben klar innerhalb dieses Systems, die haben eine hohe Fluktuation gehabt und da musstest du dich bewähren und Leistung. Und Leute, die eine Wahl verloren haben, die waren deswegen nicht persona non grata, sondern die haben halt dann einen anderen Job wieder gemacht. Dann war er halt nicht mehr Konsul, sondern hat halt irgendein, was auch immer gemacht. Ja. Und bei uns, du verlierst der Wahl und bist wie tot. Ja. Man schaut ja an, was unsere Ex-Bundeskanzler alle machen. Wir müssen entweder das Land verlassen oder, weißt du, die sind dann als Institutionen fürs System in ihrer Erfahrung und dem, was ich gelernt habe, gar nicht nutzbar. Ja. Warum unterrichten sie Leute nicht alle an Hochschulen und geben ihr Wissen weiter oder beraten? Weißt, unsere müssen alle flüchten. Ja.
Also nehme ich mir jetzt mal mit, wenn man diesen Werdegang hat und auch diese hehren Ziele, diese Energie, dann kann man eher authentisch sein vor einer Kamera, weil man nicht erwischt werden kann dabei, dass man jetzt irgendwas vorspielt. Aber trotzdem gibt es ja einerseits die Medien, die, wenn man mal einen holprigen Halbsatz sagt, dann ist das nächsten Tag oder nächsten Tag eine Stunde später überall die Online-Schlagzeile. Ja, und gleichzeitig muss man ja auch, ob man will oder nicht, in der Politik Dinge vertreten, die man vielleicht selber scheiße findet. Aber ja, man entscheidet ja nicht alleine. Also ja, ist dann schon auch schwierig, sowas dann authentisch zu vertreten, obwohl jeder weiß jetzt, zum Beispiel jetzt denke ich an die Grünen in der Koalition mit der ÖVP, man weiß, dass die Sigi Maurer gewisse Dinge nicht gut findet, die sie aber jetzt trotzdem vertreten und verkaufen muss, weil das halt ein Teil der Regierungsarbeit ist.
Aber dann sage ich das doch. Weißt du, sagen, dann kann ich mich ja auf die Metaebene zurückziehen und dann erkläre ich doch System, was bedeutet Koalition, was bedeutet Partei, was bedeutet, sagen, ich muss diesen Kompromiss eingehen und wissen Sie was? Ich habe die Mehrheit dafür in der Fraktion nicht gehabt. Ich sehe es persönlich anders. Ich glaube, wir brauchen einen ehrlicheren Diskurs im Sinne von, ja, dann zeige ich doch dieses Ringen stärker. Das Ringen mit mir selber, das Ringen mit den Parteikolleginnen, das Ringen mit dem Koalitionspartner. Ich sage auch mal, ich weiß es nicht. Nein, das habe ich nicht. Da müssen Sie die Expertinnen in der Verwaltung fragen. Und ja, ich weiß, in dieser Gladiatorenrolle und in der Arena, in der die Menschen dann sagen, in der Situation sind, das ist total schwierig, aber ich glaube, so, und warum können Journalistinnen das auch machen? Weil es vom Publikum gutiert wird, weil es von den Wählerinnen gutiert wird. Man kriegt keine als Journalist auf die Mütze. Du kriegst das Einzige, sagen, wenn du nicht kritisch genug bist oder wenn du sagen, gefällige Fragen kannst, bekommst du von den Kolleginnen und auch dann, du kriegst von draußen kein Lob und intern kriegst Kritik. Warum sollst du das machen? Erklär mir das bitte. Ja? Aber das heißt, wenn wir, und ich glaube, sagen, das ist ein sich selbst also ein reproduzierendes System und ich glaube, sagen, das Mediensystem und das politische System wird das erst und das, ich glaube, erst sagen, wenn wir wirklich in eine Systemkrise reinkommen, wo man merkt, ups, Politik muss auch und in Corona ist anders kommuniziert worden zwischen Politik und Medien. Also das ist ja auch jetzt ein Riesenthema, ob man das gut findet oder nicht. Ja. Also ich glaube, dieser erst angesichts einer Krise wird man wieder sehen, dass es irgendjemanden braucht, der für diese Gemeinschaft Entscheidungen trifft und dass, wenn man als Mediensystem diese Menschen permanent diskreditiert und damit Entscheidungen nicht getragen werden von der Bevölkerung. Man sagt, das sind alles Idioten und der kann ja nicht einmal ein Interview gerade sagen. Also ich glaube, dieses Bewusstsein für die Bedeutung des Politischen und der Menschen, die in dem System sind, das wird wahrscheinlich, ich glaube, es geht uns zu gut. Und ich glaube, es gibt zu wenig Leute, die sich dafür interessieren. Das gibt den Menschen, die den Einfluss haben, die Möglichkeit, Dinge zu beeinflussen. Solange wir uns das gefallen lassen, wird es so weitergehen.
Peter, letzte Frage, das war ein spannendes, aber teilweise auch ernüchterndes Gespräch mit dir. Uns hören da jetzt viele Leute zu. Natürlich braucht es da große systemische Veränderungen, aber die fangen ja oft auch mit einem Schritt oder mit einer Tat an. Was können politisch interessierte Menschen beachten, so ein Gedanke, den du noch mitgeben kannst zum Schluss, um einen Schritt hin zu einem konstruktiveren, besseren politischen Diskurs und System zu schaffen?
Was ich mir wünschen würde, ist mehr Engagement auf den Ebenen, wo ich eine Expertise habe. Ob es jetzt der Ort ist, wo ich wohne oder den Beruf, sagen eine Berufsvertretung, sagen sich zu, also aus dieser Konsumentinnenrolle rauszugehen und einen Beitrag zu leisten, der meinen Leistungsfähigkeiten entspricht und dem System dadurch auch zu zeigen, sagen, Expertise zur Verfügung zu stellen oder sagen, sich aktiver beteiligen. Und wenn es nur, und für mich fällt ein Posting im Standardforum nicht unter politisches Engagement. Also auch da sozusagen da raus aus der Kommentatorinnenrolle und sagen, Verantwortung für Bereiche zu übernehmen, die einem wichtig sind und ein bisschen mehr wieder das Kollektiv und das System einfach mitzudenken und in am überschaubaren Rahmen zu wirken. Ich merke es bei den jungen Leuten, die sich bei uns bei den Studiengängen bewerben oft, weißt, das sind oft so diese ganz großen Träume und ich will sofort in ein Ministerinnenbüro oder ich will Minister werden oder Landesrat oder Geschäftsführer. Ein bisschen, hey, sagen, fang doch, versuch den und sagen, ob es jetzt deine Familie ist oder der Bezirk oder den Ort, engagier dich dort. Lern sozusagen am Beitrag zu leisten, lern dich zurückzunehmen und leiste einen Beitrag und denk nicht nur an dich selber. Triff auch sagen, erfreu dich an der Möglichkeit, Sinn in diesem Leben zu erfahren, indem du dich für andere engagierst. Ja, und das ist ein super Antidepressionsmittel, wenn du was für andere machst.
Danke für deine Zeit, Peter.
Dankeschön. Danke für die Einladung.
Was nehme ich mir mit? Wir brauchen professionelle Politik und Verwaltung, wenn wir gut und friedlich miteinander leben möchten. Denn dass sich 9 Millionen Menschen in Österreich irgendwie halbwegs miteinander vertragen, Steuern zahlen, sich an Gesetze halten und jene, die mehr haben, denen helfen, die weniger haben, das ist alles nicht selbstverständlich und eigentlich ein riesiges Wunder der Moderne. Ich fand das Gespräch mit Peter sehr, sehr interessant und habe meine Wertschätzung für die Menschen, die in die Politik gehen, noch einmal erhöht. Ich bin ja generell ein Fan davon und mich stört das sehr, wie schlecht oft über Politik geredet wird und vor allem wie pauschal, also über die Politik oder die PolitikerInnen, weil es gibt zigtausende engagierte Menschen in der Politik, ohne die dieses Land politisch nicht überleben könnte. Darum kritisieren wir gerne die Politik, ist wichtig und ja auch Aufgabe von uns JournalistInnen. Aber sagen wir vielleicht auch mal Danke zum Bürgermeister, einer Bezirksrätin, einem Mitarbeiter eines Ministeriums. Ziemlich wichtig, was die machen. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann interessiert dich sicher auch unsere 10-teilige Serie über die Demokratie. In Folge 70, das war der Teil 1 der Serie, erklärte Christian Kern, was eigentlich ein Bundeskanzler so den ganzen Tag macht. Hört mal rein. Und mein heutiger persönlicher Tipp, das Buch Sophies Welt von Jost Heingarder, ein Roman über die Geschichte der Philosophie. Sein Jugendbuch, aber wirklich unfassbar gut darin, philosophisches Denken für AnfängerInnen zu erklären. Mir hat es sehr gut gefallen. Unser Angebot bei Erklär mir die Welt ist, ihr versteht die Welt mit wenig Aufwand besser. Wenn euch das hilft, dann unterstützt den Podcast bitte auf erklärmir.at und schaut mal im Shop vorbei auf erklärmir.at/shop. Dort gibt es T-Shirts, Pullis, Jutebeutel oder Heferl für Erklär mir die Welt Fans. Ihr könnt die Erklär mir die Welt News gratis abonnieren per Newsletter, Signal oder Telegram. Die Links dafür findet ihr in der Podcast-Beschreibung oder auf der Homepage erklärmir.at/news. Könnt ihr auch einfach eingeben. Dort gibt es Infos über Gewinnspiele, Events, neue Folgen, Fragenaufrufe und alle Tipps von mir, also Bücher, Filme, Serien und andere Dinge, die ich empfehlen kann. Außerdem haben wir einen Discord-Channel zum Connecten untereinander und wir bauen auch gerade einen YouTube-Channel auf, dort könnt ihr alle Aufnahmen seit Mai 2023 auch mit Video anschauen, wenn euch das interessiert. Und kurze Ausschnitte davon gibt es dann auch immer auf TikTok oder Instagram und wir sind natürlich auch auf Facebook. Also, wo auch immer du bist, du kannst dich mit Erklär mir die Welt connecten und dort mehr über unsere Arbeit und Inhalte erfahren. Danke an Sidonie, Sagmeister, Missing Link, Audio Fundle und DuMotion. Wir hören uns nächste Woche am Dienstag. Bis dahin eine gute Zeit, euer Andreas.